Die ersten drei Kapitel haben wir, die sind sehr einfach gegliedert. Der erste Punkt ist Kapitel 1, der zweite Punkt ist Kapitel 2 und der dritte Punkt ist Kapitel 3. Im ersten Kapitel haben wir Gebete, zwei Gebete. Das erste ist ein Lobpreis und das zweite ist sein Bericht über seine Fürbitte. Und er spricht aber, während er betet, spricht er über die Heilsvorrechte. Das heißt, er packt in das Gebet hinein unsere Vorrechte, die wir haben in Christus und lobt Gott dafür. Und dann betet er, dass der Herr den Ephesern die Augen öffnet, damit sie sehen, wie reich sie sind in Christus. Das ist das erste Kapitel. Also die Heilsvorrechte sind Gegenstand des Gebetes. Und hier können wir was lernen. Das soll auch unser Gegenstand unserer Gebete sein. Was wir haben in Christus, auch unsere Gebete sollen von diesen Dingen widerklingen, widerschallen, ja. Wenn man uns beten hört, dann sollte man hören, welche Heilsvorrechte wir haben. Und wir dürfen auch beten, dass der Herr uns die Augen öffnet, dass wir den Reichtum erkennen, den wir haben in Christus und die herrliche Hoffnung, die wir haben und die Größe seiner Kraft an uns, mit der er handelt. Das ist Kapitel 1. In Kapitel 2 geht es dann darum, dass es sagt, denkt daran. Da erinnert er uns an unsere Heilsvorrechte, aber er spricht dann zuerst von den persönlichen Auswirkungen, auch euch, die ihr tot wart, euch hat er lebendig gemacht und hat euch mitsitzen lassen in Christus Jesus und so weiter. Wie hat sich das Heil persönlich ausgewirkt? Denkt daran. Und er ruft das in Erinnerung und das ist Kapitel 2. Erster Teil und Kapitel 2, zweiter Teil, denkt daran, wie sich das in der Gesellschaft ausgewirkt hat. Früher war eine getrennte Gesellschaft, da gab es Heiden und Juden. Und jetzt sagt er, in Christus hat Gott aus Heiden und Juden eine einzige Gesellschaft gemacht. Diese Zweispaltung der Welt in Heiden und Juden, die gibt es nicht mehr in Christus. Sobald jemand Christ wird, gibt es nur noch Christ. Da gibt es nicht Judenchrist und Heidenchrist, da gibt es einfach Christ. Ja? Manche haben das vergessen heute, die reden immer noch von messianischen Juden und anderen Juden, messianischen Christen und anderen Heiden, Heidenchristen. Aber das ist unbiblisch, dieses Denken. Es gibt nur noch eine große Körperschaft und die heißen Christen. Das wird in Kapitel 2 behandelt, im zweiten Teil. Und im Kapitel 3 sind die Heilsvorrechte noch einmal Gegenstand seiner Bitte. Da betet er noch einmal. Paulus betet überhaupt sehr viel. Und er schreibt, wenn er einen Brief schreibt, dann schämt er sich nicht zu sagen, wie viel er betet. Oder das so zu formulieren. Ja? Deshalb beuge ich meine Knie. Und dann fängt er an und dann schiebt er was ein in einem großen Klammersatz in Kapitel 3, Vers 1 bis 13. Und nachher fängt er in Kapitel 3, Vers 14, setzt er den Anfang, den er gemacht hat, setzt er dann fort. Darum beuge ich meine Knie vor dem Vater. Und dann zeigt er, wofür er betet. Also, warum er betet, Kapitel 3, die ersten 13 Verse, und wofür er betet, Kapitel 3, die Verse ab Vers 14 bis 21. Und das sind die Dinge, die uns in diesen Tagen beschäftigen möchten. Es sind sehr, sehr wichtige Dinge. Und Paulus beginnt mit diesen Dingen. Er beginnt nicht damit, wie sollen die Ehepartner leben. Das ist in Kapitel 5 und ist wichtig, aber damit beginnt er nicht. Denn er weiß, zuerst muss er ein Fundament bauen. Und er hat Leute vor sich, die haben schreckliche Vergangenheit. Und wir, letztlich geht es den Leuten dort nicht anders wie uns. Wir sind alle schwierige Leute. Wir sind alle schwierige Menschen. Der eine kommt aus schwierigeren Verhältnissen als der andere, aber schwierig ist doch jeder. Und wie gehe ich jetzt vor? Und wie geht Paulus vor, dass unser Leben verändert wird? Er fängt nicht einfach an mit Predigen, du verändere dich. Er beginnt mit Christus. Zeigt die Vorrechte. Aber wir wollen jetzt zuerst das Grußwort nochmal lesen. Vers 1. Er stellt sich selber vor, Paulus, mit dem beginnt er. Er ist der Grüßende, sein Name, Paulus der Kleine. Paulus heißt der Kleine, aber Gott hat ihn groß gemacht durch Christus und hat ihn groß verwendet durch Christus. Aber er selber war klein. Das ist gut zu wissen, oder? Sehr ermutigend für uns. Wir sind alle klein letztlich. Aber Gott möchte uns groß machen. Der Paulus, Apostel Jesu Christi. Apostel, das ist sein Beruf, also ein Gesandter, heißt das. Apostel ist ein Gesandter, ein Sendbote. Es gibt ja zwei Arten von Apostel. Wir machen das heute so, wir sagen Apostel und Missionare. Aber im Neuen Testament hat man gesagt Apostel und Apostel. Die einen Apostel, die haben den Herrn Jesus gesehen, die anderen nicht. Paulus, der hat den Herrn Jesus gesehen, der zählt zu den besonderen Aposteln. Da waren 12 plus Paulus dazu, 13. Vielleicht zählt man Jakobus, der Bruder des Herrn, auch noch dazu, dann hätten wir sogar 14. Man denkt sich, aber es müssten doch 12 sein. Ja, das ist wie im Alten Testament. Wie viele Stämme gibt es? 12? Falsch. 13. Eigentlich sogar 14, oder? Denn einer hat sich ja links und rechts vom Jordan verteilt. Also, das ist so wie im Alten Testament. Es gibt 12, aber doch eigentlich mehr. Fundamentlegende Apostel, das heißt, sie haben uns das Fundament gebracht. Die 12 Apostel und der Apostel Paulus, auch Jakobus, der Herrenbruder, hat ja auch einen Brief uns hinterlassen. Er gehörte auch zu den Säulen der Gemeinde, Säulen der Gemeinde in Jerusalem. Jakobus der Gerechte, der Bruder des Herrn. Aber dann gab es Missionare noch, oder? Wir können auch sagen Apostel mit einem kleinen A. Also nicht die großen Apostel, sondern die kleinen Apostel. Barnabas war so einer. Timotheus, Titus, Apollos, Silas. Leute, die unterwegs waren. Apostel sind Menschen, die unterwegs sind, die entweder unterwegs sind, um neue Arbeit zu beginnen, das Evangelium zu verkündigen, unterwegs sind zwischen den Gemeinden, die Verbindungsleute, die lehrende Apostel, Johannes war ein lehrender Apostel, korrigierender Apostel, der besonders im Alter hat der Herr ihn gebraucht, um zu korrigieren. Paulus war ein lehrender Apostel und gleichzeitig auch ein evangelisierender Apostel. So gibt es durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, gibt es immer wieder Menschen, die sind am Ort und Menschen, die sind unterwegs. Beides braucht die Gemeinde Jesu. Wir sind angewiesen auf Menschen, die am Ort bleiben und die Arbeit tun. Wir brauchen Hirten am Ort. Wir brauchen aber auch Leute, die unterwegs sind. Die Gemeinde Jesu lebt davon, dass wir uns austauschen. Und keiner hat Autorität über den anderen. Der Hirte am Ort oder die Hirten, die Ältesten am Ort, sind die höchste Autorität. Es gibt keine höhere Autorität auf Erden. Es gibt keinen Papst und keinen Bischof. Nach evangelischer Manier. Es gibt nur den Aufseher, Hirten, Ältesten, aber das ist alles dasselbe. Epheser 4, Vers 11, werden sie genannt, führende Leute. Aufgebaut auf der Grundlage der Epheser 4, Vers 11, Christus gab dir etliche als Apostel, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Epheser 4, Vers 11. Aber jetzt hier, Paulus ist so ein Apostel und das sagt er hier auch. Der ihn sendet, heißt Jeshua. Jeshua heißt Gott gibt Heil. Jesus Christus ist der ihn sendet. Der Gesalbte, wie heißt es auch? Jesus der Gesalbte, Jesus der Messias. Ein Gesalbter ist ein ganz Besonderer. Ein König oder ein Priester oder ein Prophet wurde gesalbt. Christus, der ist der Gesalbte schlechthin. Der hat ihn gesandt. Und ihm ist er verantwortlich. Und es heißt hier weiter, Apostel nach Gottes Willen, das ist seine Bestimmung. Apostel nach Gottes Willen. Er weiß, das, was ich bin, bin ich nach Gottes Willen. Und würde er nur Fischer sein, dann würde er sagen, ich bin Fischer nach Gottes Willen. Und wäre er Lehrer in der Schule, dann würde er sagen, ich bin Schullehrer nach Gottes Willen. Und jeder darf sich akzeptieren als das, wo Gott ihn hingestellt hat. Und ich bin Hausfrau nach Gottes Willen und ich bin Mutter nach Gottes Willen und habe hier meinen Dienst. Er ist Apostel nach Gottes Willen und Gott ist sein Auftraggeber und wir auch. Der Herr stellt uns an den Platz und das tun wir nach Gottes Willen und sind dankbar und zufrieden. Die Gegrüßten, das sind die Heiligen. Hier sagt, was sind das für Leute, die er hier grüßt? An die Heiligen, sagt er. Wir reden selten so, oder? In England trifft man das noch an, oder in Amerika. Da sagt jemand, did you meet the saints? The saints, das sind die Heiligen. Ja? Bei uns trifft man, wir sprechen weniger davon, aber wir sollten uns das vielleicht manchmal angewöhnen, uns Heilige zu nennen. Denn das hilft uns, daran zu denken, an den, der uns heilig gemacht hat. Wir sind Heilige, die Epheser sind auch Heilige, obwohl sie aus schlimmsten Verhältnissen kommen. Aus dem Schmutz der Sünde, der Herr hat sie gereinigt. Heilig, heiligen heißt reinigen. Reinigen, das ist ein anderes Wort für heiligen. Aber auch noch mehr, heiligen bedeutet auch absondern. Also herausnehmen aus dem üblichen Gebrauch. Wenn man Geschirr hat zu Hause und man nimmt ein besonderes Geschirr und sagt, das nehmen wir nur für Festtage und für besondere Gäste, dann ist das geheiligtes Geschirr. Ja? So ist es, so sind wir Christen auch Heilige, das heißt, wir sind herausgenommen aus dem Leben für Gott, das heißt, Gott zugeordnet und abgesondert von der Sünde und von dem üblichen, normalen Leben. Das ist schön, wenn man sich so betiteln darf. Und sie heißen nicht nur Heilige, sie heißen auch Gläubige. In unseren Bibeln steht Gläubige. Man könnte aber durchaus übersetzen Treue, denn das Wort Gläubige und Treue ist im Griechischen haargenau dasselbe. Also ob jetzt gläubig übersetzt wird oder treu, das weiß man, was man übersetzen soll, weiß man gar nicht. Das ist beides gleichbedeutend. Am besten wäre beides. Am besten wäre, wenn in unserer Bibel stehen würde, an die Gläubigen und Treuen. Das will er betonen. Sie sind nicht nur heilig, sie sind auch treu. Sie haben mit Gott ein Treuebündnis abgelegt. Und das war damals, als sie sich bekehrten. Haben sie Gott die Treue gelobt, und öffentlich bezeugt in der Taufe. Die Taufe ist ja ein Zeichen, der Jüngerschaft. Ich stelle mich zu diesem Herrn, auf den ich mich taufen lasse, der ist jetzt mein Herr. Man lässt sich auf Jesus Christus taufen oder auf Gott, den Vater, den Sohn und den Geist. Aber man lässt sich auf Gott taufen, der ist jetzt mein Herr. So ist die Taufe ein Bekenntnis der Loyalität, der Treue gegenüber diesem. Ja. Hier, sie sind Treue, das heißt, sie sind Gläubige, die dem Herrn die Treue geschworen haben. Herr, du bist unser König, dir gehören wir. Das ist wie in der Ehe, oder? Da gibt es einen Tag, wo man sich gegenseitig die Treue schwört. Man verlobt sich und man heiratet. Zuerst verlobt man sich, dann sagt man sich zu und dann gibt man auch die Unterschrift dazu. Und sagt, ich bleibe dir treu. Das schließt nicht aus, dass es manchmal auch Probleme geben kann. Ja, wenn meine Frau sagt, ich soll den Müll endlich raustun und ich habe vergessen und sage, ja, ich mache es schon und dann vergesse ich wieder, weil ich bei Habakuk und bei Maleachi bin und sonst wo. Und dann kommt sie nach Hause und sagt, jetzt ist der Müll da und der Müllwagen war da und der Müll steht immer noch hier. Dann sage ich, jetzt war ich untreu. Bitte vergib mir meine Untreue. Ja, aber das ändert nichts an meiner Ehebeziehung. Das tangiert nicht meine treue Beziehung zu meiner Frau. Ich war in diesem Punkt untreu, aber ich bin ja dennoch ein treuer Ehemann. Ja? Also es gibt die grundsätzliche Treue zu Jesus Christus. Das ist die, dass wir ihm gehören. Ja? Und dann gibt es Dinge in unserem Leben, da passieren manchmal Dinge, dass wir dem Herrn Unehre bereiten. Dann ist es wichtig, dass wir das bekennen. Aber damit haben wir nicht die grundsätzliche Treue gebrochen. Also sie sind Gläubige und Treue, diese Leute. Und sie wohnen an zwei Orten, heißt es hier. Sie wohnen in Ephesus und sie wohnen in Christus Jesus. Steht es bei Ihnen auch so? Die in Ephesus sind und den Treuen oder Gläubigen, die in Christus Jesus sind. Zwei Lokalitäten sind das. Hier sind zwei Ortsbestimmungen. Der Gläubige lebt in zwei Welten. Das ist das, worauf ich schon angespielt habe heute. Der Gläubige lebt in Christus und er lebt in Ilvesheim oder wo auch immer, in Mannheim. Also zwei Adressen. Eine ist vorübergehend und eine ist bleibend. In Ephesus ist die vorübergehende Adresse und in Christus ist die bleibende. Da sind wir, seit wir uns bekehrt haben, und da bleiben wir. Und dann in Vers 2 kommt dann das Grußwort, das uns ja bekannt ist bei Paulus: Gnade. Gnade, sagt er zuerst. Wo habe ich das jetzt? Entschuldigung. Gnade und Friede. Zuerst Gnade, dann Friede. Gnade bekommt man, wenn man sich bekehrt, die Gnade der Vergebung. Und den Frieden bekommt man, wenn man sich bekehrt. Gerecht gemacht aus Glauben haben wir Frieden mit Gott. Aber nachdem wir uns bekehrt haben, brauchen wir weiterhin noch Gnade und Friede. Und zwar jeden Tag brauchen wir Gnade und jeden Tag brauchen wir Friede. Zuerst Gnade, dann Friede. Gnade heißt, dass Gott uns beschenkt. Gott gibt uns etwas. Gnade kommt von Liebe, von der Freundlichkeit Gottes. Gnade ist eine Form von Liebe. Wenn ich jemanden beschenke, dann ist das eine Form von Liebe. Ja? Und Gott gibt uns etwas, was wir nicht verdient haben. Und zwar jeden Tag gibt er uns Gnade. Und die Gnade kann verschiedene Formen annehmen. Man kann Gnade erleben als Kraft oder als Hilfe oder als Befähigung, als Gnadengabe. Irgendjemand von uns kann etwas gut. Das, was er gut kann, ist eine Gnadengabe, eine Ausrüstung ist das. Jeder hat mindestens eine Gnadengabe zum Dienen, mindestens. Jeder kann etwas, das ist ein Geschenk von Gott. Da müssen wir gar nicht stolz sein darüber, denn auf Geschenke ist man nicht stolz, man darf sich freuen. Ja. Aber man darf damit dienen. Und Gnade ist Kraft, der Herr gibt uns Kraft. Manchmal spüren wir sie nicht, manchmal fühlen wir uns kraftlos, aber die Kraft ist dennoch da. Und der Herr wirkt, gebraucht uns. Manchmal staunen wir, dass er uns gebraucht hat, weil wir dachten, er hat uns nicht gebraucht. Der Herr wirkt durch uns im Verborgenen. Der gibt uns Friede. Friede brauchen wir. Friede ist Wohlergehen. Shalom, sagt der Hebräer. Shalom. Wohlergehen. Geht's dir gut? Wenn der Hebräer fragt, geht's dir gut, dann sagt er, hast du Friede? Ist's Frieden? Sagt er, ja, Frieden, es geht gut. Ich habe Wohlergehen, gelingen, es passt, aber mehr als es passt, es gedeiht. Zuerst Gnade, Gott schenkt uns und dann merken wir in unserem Leben Friede. Das ist etwas, was man merkt. Ah, es gelingt, es geht gut von der Hand, das ist Friede. Das ist der Gruß. Der Inhalt dieses Grußes und wer ist die Quelle, von woher kommt Gnade und Friede? Von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Also Gnade und Friede können nur von Gott kommen, er ist ein Vater, kommt nicht von Paulus, kommt nicht von einem anderen großen Prediger, es kommt von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Er ist der Herr. Gott ist der Vater, der uns wirklich als zum Vater geworden ist, er hat uns gezeugt, hat uns geboren und der Herr Jesus Christus ist unser Herr. Er ist nicht unser Freund und Kumpel oder Kollege, sondern er ist unser Herr. Wir sind seine Freunde und wir sind seine Brüder, und so, aber er ist unser Herr. Er ist nicht unser Bruder, er ist unser Herr. Das heißt, er möchte gerne unser Leben bestimmen. Das ist der Gruß. Und jetzt beginnt Paulus mit einem ganz, ganz langen Satz. Und den müssen wir uns ein bisschen anschauen. Jetzt in den Versen 3 bis 14 lobt Paulus Gott für die Heilssegnungen. Und dieser Satz, den schaffen wir heute natürlich nicht mehr, aber wir werden ihn ein bisschen beginnen und Sie dürfen in der Nacht sich damit befassen und morgen in der Früh und tagsüber bis zum Abend. Hier ist der Satz. Paulus liebt lange Sätze und ich habe mir oft gedacht, warum schreibt der Paulus so lange Sätze? Ein Satz geht über das halbe Kapitel und der nächste Satz, nachdem der Satz fertig ist, der nächste Satz geht wieder über ein halbes Kapitel. Nun, in unserer SMS-Zeitalter ist es natürlich problematisch, weil wir nicht mehr, also jedenfalls die Kinder wissen nicht mehr, was ein Hauptsatz und ein Nebensatz ist, weil Nebensätze gibt es keine mehr. Bei SMS gibt es keine Nebensätze. Meistens, also ich übertreibe vielleicht ein bisschen, vielleicht ist hin und wieder ein Nebensatz drinnen, aber wir sind das nicht gewohnt. Aber ein Grund ist, dass Gott möchte, dass wir nachdenken. Und bei langen Sätzen muss man nachdenken. Sonst würde man ganz schnell drüber lesen. Und vielleicht hat der Herr dem Paulus gesagt, schreib es ein bisschen kompliziert, damit die Leute ein bisschen länger brauchen und es nochmal lesen und nochmal lesen. Und nicht drüber fliegen und dann merken sie nicht, was du hier Kostbares schreibst. Ja, ich sage das ein bisschen humorvoll, aber wahrscheinlich hat Gott sich das schon etwas gedacht, wenn er solche Sätze uns gibt. Schauen wir uns diesen Satz an. Es heißt hier, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der uns segnete durch Christus mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Bereichen. Das hier ist der Hauptsatz. Das heißt, das ist schon der Hauptsatz und der erste Nebensatz. Der Hauptsatz heißt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi. Das ist der Hauptsatz. Und zu dem Hauptsatz kommt ein Relativsatz, der uns segnete. Also dieser Gott und Vater und dieser Herr Jesus Christus, der uns segnete. Oder dieser Gott, der uns segnete durch Jesus Christus. Gott, der Vater, segnete uns durch Christus mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Bereichen. Und alles andere, was dann kommt, sind einzelne Erläuterungen über diesen Segen. Und um es ein bisschen leichter zu machen, habe ich das versucht, mit Farben und mit Unterstreichungen und mit Punkten am Rand zu kennzeichnen, dass wir sehen, aha, hier sind ganz konkrete Punkte, die er anspricht. Wir werden das morgen näher betrachten. Aber heute möchte ich noch gerne diesen ersten Satz, den wir jetzt gerade gelesen haben. Gelobt sei Gott, oder gepriesen sei Gott, der uns segnete. Also hier, Gott wird gelobt für die Tatsache der Segnung. Und das Erste, was ich hier sagen möchte, ist, er sagt, gelobt sei Gott, gelobt. Im Griechischen heißt es, gesegnet sei der, der uns segnete. Im Englischen übrigens auch, blessed is he who blessed us. Also gesegnet der, der uns segnete. Der Grieche hat für segnen und loben das gleiche Wort. Der Rumäne übrigens auch. Also segnen heißt ja etwas Gutes sprechen über jemanden. Und wenn man jemandem Gutes zusagt, dann ist das ein Lob. Also, was er hier sagt ist, Gutes sei dem gesagt, der uns Gutes zugesagt hat. Genau so ist es gemeint. Also Gott wird gelobt für das, was er uns getan hat. Der Segen geht zurück. Gott hat uns beschenkt und wir bringen ihm als Geschenk, unter Anführungszeichen, bringen wir ihm jetzt einen Lob zurück und danken ihm dafür. Lob und Dank, das hängt sehr eng zusammen im Hebräischen und im Griechischen. Also gepriesen, gelobt sei der, der uns segnete. Also der Begriff des Segnens ist ein sehr, sehr schöner Begriff, hat zu tun mit Leben. Wenn man jemanden segnet, dann wünscht man ihm, dass er vorwärts kommt. Das Gegenteil von Segnen ist Fluchen. Wenn ich jemand fluche, dann wünsche ich ihm, dass er möglichst schnell dem Tode entgegengeht und stirbt oder möglichst zerstört wird oder etwas Ähnliches. Ja? Dann schicke ich ihn auf den Weg des Todes. Wenn ich ihn segne, schicke ich ihn auf den Weg des Lebens, dass er gedeiht, dass er blüht, dass er vorwärts kommt. Ja? Und wenn der Herr Jesus sagt, segnet eure Feinde, dann heißt es, wenn du Feinde hast, dann bete, dass sie recht lange leben. Und dass es ihnen gut geht. Ja. Das ist unnatürlich, kommt uns unnatürlich vor, aber genau das meint er an der Stelle. Aber jetzt hier, Gott segnet uns und er wünscht uns Leben. Er möchte, dass wir Gedeihen haben. Er schickt uns auf den Weg des Lebens. Er tut uns Gutes. Die Quelle des Segens ist er selber, Gott der Vater. Gesegnet sei Gott, oder gelobt sei Gott, der uns segnete mittels Jesus Christus oder in Jesus Christus, in Christus. Das heißt, das Mittel, also die Quelle des Segens, das kommt von Gott und es kommt über Jesus Christus. Der Segen kommt über Jesus Christus von Gott zu uns. Der Gott Jesu Christi steht sogar. Es ist ein bestimmter Gott, es ist nicht irgendein Gott. Bei den Hinduisten gibt es Millionen von Göttern. Aber das ist nicht irgendein Gott, das ist der Gott Jesu Christi. Der Vater Jesu Christi und der Gott Jesu Christi. Ein ganz bestimmter Gott, dieser eine einzige, von dieser Kategorie gibt es nur einen, Gott. Und der gibt uns Segen mittels oder über und in Jesus Christus. Der Gegenstand, wer wird gesegnet? Wir, uns, Gott, der uns gesegnet hat. Ja? Uns, wir sind der Gegenstand, alle, die in Christus Jesus sind. Und der Bereich, wo wird man gesegnet? Wo? In Christus, in der Himmelswelt. Also der Segen kam über Christus zu uns und er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Was heißt das? In der Himmelswelt. In den himmlischen Bereichen könnte man auch übersetzen. Manche Gläubige haben Schwierigkeiten, wissen nicht, was sie damit anfangen sollen, mit dieser Himmelswelt. Was heißt das? Nun, der Herr Jesus Christus ist im Himmel, das heißt, er ist im Jenseits, aber wir dürfen nicht denken, dass das Jenseits weit weg wäre. Das Jenseits ist nicht lokalisierbar. Das heißt, wir müssen nicht irgendwie mit einer Rakete einige Lichtjahre Richtung Andromeda Nebel sausen und dann irgendwie schauen, dann kommt ein großes Schild und dann heißt es jetzt links und jetzt geht es dann Richtung Himmel. So ist es nicht. Das Jenseits ist verwoben mit dem Diesseits, wenn wir es geografisch orten würden. Ja? Das heißt, Gott ist hier, heute, jetzt. Gott ist dort, wo Licht ist, wo man in Licht wandelt. Gott ist da. Aber wir können nichts spüren von der anderen Welt. Wir können nichts sehen von der anderen Welt. Wir hören sie nicht. Wir haben fünf Sinne bekommen und mit diesen fünf Sinnen treten wir mit der diesseitigen Welt in Verbindung, nicht mit der jenseitigen Welt. Die jenseitige Welt, die ist nicht mit diesen fünf Sinnen zu spüren oder zu in Kontakt zu treten. Wenn man will, mit einem anderen Sinn, ja, mit dem Geist. Der Geist Jesu Christi wohnt in uns und mit diesem Geist, der in unserem Geist wohnt, mit diesem treten wir sehr wohl in Verbindung mit der anderen Welt. Wenn wir beten, wir denken an Gott, wir lesen sein Wort, wir sprechen mit ihm, wir denken über ihn nach, wir vertrauen ihm, da haben wir dann eine Verbindung. Der Himmel ist die geistliche Welt, wo Gott wirkt und wo Gott wohnt. Auch der Satan wirkt in der geistlichen Welt übrigens. Allerdings im Finsternisbereich. Geistlich ist nämlich geistlich eine Hexe oder eine Wahrsagerin, die ist ganz geistlich. Wissen Sie das? Sie ist sehr geistlich. Ja? Sie ist nicht fleischlich, sie fastet vielleicht sogar, ja. Aber sie ist sehr geistlich. Sie tritt mit Geistern in Verbindung, allerdings mit Bösen. Und wir sollen nicht mit bösen Geistern in Verbindung sein, sondern mit guten Geistern. Es gibt aber eine Geisterwelt. Ja? Und uns ist nicht erlaubt, mit Geistern Kontakt aufzunehmen, außer mit dem Geist Jesu Christi, dem Geist Gottes. Mit Gott als Geist selber. Ja? Der Geist Christi wohnt in uns und mit unserem Geist nehmen wir mit Gott Kontakt auf. Wir beten nicht zum Geist, wir beten zu Jesus Christus, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn, aber durch den Geist tun wir das. Das heißt, der Heilige Geist ist uns gegeben und der stellt die Verbindung her. Und wir haben jetzt einen Segen in der geistlichen Welt, nicht notwendigerweise in der materiellen Welt. Vielleicht sagen Sie, ja, ich habe auch Segen in der materiellen Welt. Jeder von uns hat auch Segen in der materiellen Welt. Wir sind nämlich gesund, soweit wir hier sitzen können, sind wir gesund. Und wir haben vielleicht eine Arbeitsstelle oder etwas, wir haben Geld, der Herr hat uns reich gesegnet, auch mit materiellen Gütern. Manchmal gibt es sogar noch Sonne, ist auch ein Geschenk vom Himmel. Und wir sind dankbar dafür. Und wir sind dankbar, wenn es regnet, weil Gott spricht auch durch das Wetter. Aber das sind Segnungen, das sind materielle Güter, aber wir haben keine Verheißung, dass wir die haben müssen. Das wird uns nicht verheißen. Das könnte also auch sein, dass ein Gläubiger verarmt oder in einer Katastrophe umkommt oder Überschwemmungen, er geht unter oder irgendetwas. Ja? Das gibt es. Dann hat Gott gesagt, so, du kommst jetzt nach Hause. Aber Verheißung haben wir, dass wir geistliche Segnungen haben und die hat Gott versprochen und zu denen steht er und hält er sich. Also die Segnungen, die wir haben, sind geistlicher Natur, ganz sicher. Die anderen, die sind Zusatzgeschenke, aber die geistlichen Segnungen, die sind hundertprozentig versprochen. Jeder, der in Christus ist, bekommt Segnungen. Und jetzt, wie viele bekommt er? 50%, 30% oder in Zahlen ausgedrückt, die Schrift sagt, der Umfang dieses Segens ist so groß, wie Christus selbst groß ist. Das heißt, der Umfang des Segens ist total. Wir sind mit jedem geistlichen Segen gesegnet, den es in der Himmelswelt überhaupt nur zu haben gibt. Den es gibt. Im Gegensatz zum alttestamentlichen Israel, da war der Segen begrenzt. Ja? Jeder wohnt unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, das ist das höchste Glück für einen Israeliten. Aber für uns gibt es unbegrenzte Weinstöcke und unbegrenzte Feigenbäume der geistlichen Landschaft, der geistlichen Welt. Das ist der Reichtum. Und über den will er dann sprechen, aber die Zeit ist ausgegangen. Wir können heute nicht mehr weiter darüber sprechen. Aber wir können darüber nachdenken. Den Herrn loben für den Segen, den er uns geschenkt hat. Und morgen schauen wir uns diese kostbaren Güter näher an. Jeder geistliche Segen in der Himmelswelt. Es gibt keinen, den er vorenthält. Kein Gläubiger kann sagen, Herr, mir hast du aber nur wenig Segen gegeben. Das gibt es nicht, sagt der Herr. Indem du Christus hast, hast du alles, was ich zu geben habe. Das ist ja in Christus, sagt er, mittels Christus, durch diesen Christus, weil du diesen Christus hast. Den habe ich gesegnet und du bist in ihm und in ihm habe ich dann dich mit allem diesem Segen gesegnet. Das heißt, wenn du Christus hast, hast du alles. Dann fehlt dir wirklich nichts. Wollen wir hier schließen mit Gebet, dem Herrn danken. Ich wollte kurz aufstehen dazu.
Vater, ich danke dir, dass wir